Wir wollen auf Gottes Wort hören, das im Markus-Evangelium steht. Und wer seine Bibel dabei hat, möge sie bitte aufschlagen. Der Predigttext für heute Nachmittag steht im Evangelium bei Markus, Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Und ich lese zunächst diesen Text. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern, also Jesus, und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Sie haben gemerkt, daran knüpfte dieses Lied an. Ganz herzlichen Dank für diesen passenden Text. Wir wollen noch einmal beten und ich muss mir noch eine bessere Brille nehmen. Lasst uns noch den Herrn anrufen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du treu bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, in dem du lebendig zu uns redest. Wir danken dir auch für diesen Nachmittag, dass wir als deine Kinder zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten und dich dadurch zu ehren, dass wir gründlich studieren, was du uns gesagt hast. Bitte hilf uns jetzt beim Reden und beim Hören. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir freuen uns sehr, meine Frau und ich, heute hier zu sein, nachdem wir schon Familie Weiler an diese Gemeinde abtreten mussten oder durften. Und auf diese Weise, dass wir uns bei der Gelegenheit wieder einmal begegnen können. Weilers haben mitbekommen auch die ganze spannende Zeit, wie wir als Gemeinde unser neues Gemeindezentrum eingeweiht und gewissermaßen mit Beschlag belegt und in Besitz genommen haben seit gut anderthalb Jahren. Und das gab einige Turbulenzen. Wir waren nicht so wohl gelitten seitens der Kommune, weil die schon davon gehört hatten, dass wir für eine sehr deutliche biblische Position in bestimmten Punkten eintreten. Und dort die politische Führung ist sehr stolz auf ihre Wokeness. Und man hat uns dann Stimmen mitgeteilt, so nach dem Motto, ja, man hat schon gesagt, wenn sie hierher kommen als Gemeinde, die werden versuchen, ihnen das Leben möglichst schwer zu machen. Aber Gott hat uns da sehr gnädig hindurchgetragen. Und wenn jemand jetzt heute zu uns käme, also immer herzliche Einladung, unser Gottesdienst ist immer um 10.30 Uhr, wir haben es gerade so geschafft, hier rechtzeitig da zu sein, dann werden Sie diesem Gebäude nicht mehr ansehen, dass es mal ein Fitnessstudio war. Denn aus dem Fitnessstudio ist wirklich eine Kirche geworden, ein geistliches Fitnessstudio. Es war uns ganz wichtig, so ähnlich wie auch hier, ein großes, weithin sichtbares Kreuz anzubringen, das ja für die Identität der Gemeinde steht. Und dann wird ein Fitnessstudio schnell zu einem völlig anderen Ort, der auf dieses Kreuz hinweist. Und dann haben uns, liebe Freunde aus Sachsen-Anhalt, auch noch einen Sponsor besorgt. Die waren auf die Idee gekommen, der uns ein Außenkreuz, ein wunderschönes Außenkreuz besorgt hat. Und das ist dann auch noch anmontiert worden an einer Seite dieses Hauses, sodass jetzt jeder von Weitem schon sehen kann, hier sind Christen. Das Kreuz, ein Zeugnis, ein Bekenntnis gegenüber der Welt, vor der Öffentlichkeit. Wir folgen einem Gekreuzigten, der auferstanden ist, und deshalb ist das Kreuz auch leer. Und um dieses Kreuz geht es, wenn wir heute fragen, ein christlicher Lebensstil, gibt es das? Jesus hat das hier beschrieben. Das Kreuz war ja schon in der frühen Geschichte der Kirche die Visitenkarte der Gemeinde Jesu. Man hat im 19. Jahrhundert auf dem Palatinhügel in Rom eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Da fand man aus dem Trümmerschutt eine alte römische Kadettenanstalt und man hat dann geguckt, das kommt etwa aus dem 2. Jahrhundert schon, und man fand ein Graffiti in eine Wand eingeritzt, Und dieses Graffiti, vielleicht hat das jemand schon mal gehört. Ein Junge erhebt grüßend und betend seine Hand zum Kreuz hin. Und an diesem Kreuz, das da als Graffiti in diese Wand eingeritzt war, hängt ein Mann, aber sein Kopf ist ein Eselskopf. Und darunter steht in ungelenken Buchstaben, Alexamenos betet seinen Gott an. Alexamenos sabbateteon. Eine Karikatur, ein Kruzifix als Spott. Gott am Kreuz, dieser Gott ist ein Esel und wer ihn anbetet, muss auch ein Esel sein. Das Kreuz schon sehr früh ein Schandzeichen, aber auch ein Ehrenzeichen. Denn man sieht das ja, wenn ein rotes Kreuzauto vorbeifährt oder ganz honorige Organisationen, Blaues Kreuz, Schwarzes Kreuz, schmücken sich mit diesem Kreuz. Aus einem Schandzeichen wurde ein Ehrenzeichen inzwischen. Manche tragen dieses Kreuz auch als Schmuck um ihren Hals. Und doch hat das Kreuz, und darum wird es heute Nachmittag gehen, nichts von seiner Provokation eingebüßt. Das Kreuz, und das macht Jesus hier gleich deutlich, das Kreuz ist beides. Es ist Einladung und es ist Mahnung zugleich. Und deswegen beginnt Jesus diesen Satz hier. Das ist eine der Ankündigungen für seine Jünger, mit denen er sie darauf vorbereitet, dass es jetzt für ihn bald zum Kreuz geht, dass er am Kreuz sterben wird, dass er auch wieder auferstehen wird. Aber dass Leute, die einem Gekreuzigten nachfolgen, damit rechnen müssen, dass das auch für sie persönlich Konsequenzen haben wird. Und deswegen sagt Jesus beides. Er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also das ist einerseits eine Einladung. Jesus ruft das Volk. Er sagt es nicht nur zu den Jüngern. Er sagt nicht, ja, mit dem Kreuz, das ist so kompliziert, das besprechen wir erstmal nur untereinander. Nein, er ruft auch das Volk zu sich. Hier steht wörtlich, wenn mir irgendjemand nachfolgen will. Also irgendjemand aus dieser Truppe, der bereit ist, mir nachzufolgen. Ihr seid alle aufgefordert, ihr seid alle eingeladen. Und noch am Kreuz wird man das sehen. Die breiten, geöffneten Arme des Gekreuzigten sind eine einzige große Einladung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Kommt, es ist alles bereit. Das Kreuz, eine große Einladung bis heute. Und zugleich enthält dieser Ruf, und ihr habt es gehört, auch eine sehr offene Mahnung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf mich. Das heißt, wenn du zu dem Gekreuzigten kommst, wenn du mit dem Gekreuzigten leben willst, dann kommst du nicht umhin, selbst sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wir werden gleich noch sehen, was es genauer heißt. Aber du kannst dir schon vorstellen, das ist kein einfacher Lebensstil, der dich erwartet, wenn du zu dem Gekreuzigten kommst. Das ist keine Freizeitbeschäftigung, kein religiöses Luftkissen, um die Stöße des Lebens etwas abzufedern, sondern es hat zur Folge, dass wenn du zu dem Gekreuzigten kommst, dass dann er dein Leben in einer gewissen Weise unter sein Kreuz mit drunter zieht und dass dein Leben von seinem Kreuz geprägt wird. Und deswegen hat der Herr Jesus von Anfang an die Menschen gewarnt, wenn sie zu ihm kamen. Er hat gesagt, überlegt euch gut, ob ihr das wollt. Jesus, zum Beispiel Lukas 14, Vers 33, hat gesagt, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, also der nicht bereit ist, sein ganzes Leben gewissermaßen zur Disposition zu stellen, sein ganzes Leben nochmal auf den Prüfstand zu stellen, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir haben das ja gesehen, viele von denen, die anfangs von einer gewissen Jesus-Begeisterung angesteckt waren, die sind nach einiger Zeit sehr schnell wieder auf Abstand gegangen. Leute, die seine Predigten ursprünglich bejubelt hatten, die fanden sie plötzlich viel zu hart. Also etwa Johannes 6, Vers 60, ne? Viele nun seiner Jünger, da sind nicht die 12 gemeint, sondern so der größere Trupp von Leuten, die mit ihm mitgezogen sind, die das hörten, sprachen, nachdem er wieder gepredigt hatte, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Wer kann das noch aushalten, die Predigten von Jesus zu hören? Und dann kommt es zu dieser Zwischenbilanz, 6 Verse später, Johannes 6, 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Finito. Denen hat's gereicht. Die haben gesagt, wenn das Christenleben ist, wenn das ein christlicher Lebensstil sein soll, dann ohne mich, damit will ich nichts zu tun haben. Warum? Weil sie etwas kapiert hatten, weil sie begannen, etwas zu ahnen, von den Auswirkungen des Kreuzes, noch bevor die Kreuzung geschehen war. Und das ist bis heute nicht anders. Weißt du, es gibt viele Leute, die Jesus aus der Entfernung sehr beeindruckend finden, die sich dann auf die Bergpredigt berufen, obwohl man in der Bergpredigt auch ziemlich harte Passagen finden kann. Aber dann kommen sie Jesus irgendwie näher und sie merken plötzlich, dass da dieses Kreuz, was manche so lockerflockig um den Hals tragen, nicht nur ein Symbol ist, sondern ein Lebensstil bezeichnet, den Jesus seinen Nachfolgern aufprägen will. Ja, ein Way of Life, wie wir sagen. Und das ist ja unser Titel heute Nachmittag, ein christlicher Lebensstil. Gibt es das? Und Jesus wird sagen, ja, gibt es. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das geht jedem Zeitgeist gegen den Strich, zu allen Zeiten. Denn der Zeitgeist, also das, was eine Epoche so prägt, verspricht, egal wodurch er geprägt ist, immer das Gegenteil des Kreuzes. Der Zeitgeist feiert immer auf die eine oder andere Weise das Ego des Menschen. Und hätte Jesus einen Werbeberater gehabt, wäre der Jesus schon beim ersten Satz hier ins Wort gefallen und hätte gesagt, Jesus, wenn du willst, dass die Leute dir nicht nachfolgen, dann mach so weiter. Da musst du genauso reden. Nachfolge unter dem Kreuz, das ist Stimmungstöter. Das ist Anti-Werbung. Und das gilt erst recht, wenn wir uns bewusst machen, mit welcher Facette des Zeitgeistes wir es im Jahr 2026 zu tun haben. Und ihr wisst, unser Zeitgeist, das ist die sogenannte Postmoderne, das können wir jetzt nicht im Einzelnen gründlicher hier miteinander verhandeln, aber Postmoderne ist ganz stark ausgerichtet auf Bedürfnisbefriedigung, auf Individualismus. Postmoderne, das ist Ego-Kult in Vollendung, Self-Fulfillment, ja, wie finde ich ein möglichst erfülltes Leben, wie kann ich aus all den vielen Angeboten für mich immer das Beste und Passendste heraussuchen. Wie kann ich ständig an meinem Handy irgendwelche neuen Dinge entdecken und für mich verbuchen? Und man muss wissen, Kreuz und Postmoderne, die sind wie Feuer und Wasser. Und Jesus geht mit unserem Predigttext nun die Postmoderne ziemlich frontal an. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben, damit ist das irdische Leben gemeint, erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele löse? Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, pass auf. Wenn du mir also irgendwie reagiert dieses Mikro immer, aber ich hoffe, dass niemand hier vom Stuhl schmeißt. Das ist wahrscheinlich normal, wenn man ein bisschen näher rankommt, ne? Gut, okay. Aber wird der Aufnahme schon nicht schaden. Okay. Also, Jesus sagt Folgendes. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann musst du mit einer radikalen Transformation deines ganzen Lebensstils rechnen. Und wir werden jetzt von Jesus ganz ehrlich darüber informiert, schonungslos, wie diese Transformation aussieht. Und das Erste, was das Kreuz Jesu in unserem Leben verändert, ist das, wonach ich strebe. Vielleicht schreiben ja auch bei euch einige mit, das machen bei uns auch manche, um dann hinterher nochmal besser über die Predigt nachdenken zu können. Also, das Erste, was Jesu Kreuz in unserem Leben verändert, ist das, wonach ich strebe. Was mir wichtig ist, was mich antreibt, wonach ich trachte. Und das ist die Frage, wonach strebst du? Und Jesus macht Folgendes. Er stellt das Streben des Nicht-Nachfolgers und des Nachfolgers, also man kann sagen des Nicht-Christen und des Christen, einander ganz schroff gegenüber. Und erstmal beschreibt er hier, was das Streben des Nicht-Nachfolgers ausmacht. Der will die Welt gewinnen, Vers 36. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen wird? Das heißt, der richtet seinen Fokus total auf das Diesseits. Auf das, was ihm jetzt hier zwischen die Finger kommt. Vielleicht kennen einige das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Der macht seine Scheunen voll und baut noch ein paar neue hinzu und sagt, jetzt ist alles okay. Ich habe meine Scheunen und ich habe meine Scheunen dicht. Mir kann nichts passieren. Also der erhofft das Glück von dem, was er in dieser Welt an sich raffen kann. Was er in dieser Welt erobern kann. Was er in dieser Welt für sich rausholen kann. An Reichtum oder an Schönheit oder an Luxus oder an Unterhaltung oder an was auch immer. Am Freundeskreis, an Klicks bei seinen Accounts oder was auch immer. Und in der Postmoderne ist das so. Die persönliche Bedürfniserfüllung ist der letzte Sinn, der vielen noch geblieben ist. Und danach streben sie, darum kämpfen sie bis zum letzten Atemzug. Warum? Weil die Postmoderne die Wahrheit zerschlagen hat. Ja, alles ist total relativ. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, aber die Wahrheit gibt's nicht. Und aus dieser relativistischen Sicht folgt dann auch im Bereich der Ethik der totale Nihilismus. Also ob du ein Kind beschützt und ihm ein bewahrtes, geborgenes Leben zu schenken versucht, oder ob du es abtreibst, weil es deine privaten Pläne stört, ist eins so gut wie das andere. Es gibt ja keine Wahrheit, die dir das vorgeben könnte. Ob du alle 5 Monate deinen Partner wechselst oder ob du heiratest und deinem Ehepartner treu bleibst ein Leben lang, ist egal, je nach Geschmack. Es gibt ja keine Wahrheit, die dir sagen könnte, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ob du deine Kinder verwahrlosen lässt zu Hause oder ob du dich liebevoll um sie kümmerst, so what? Der eine findet das richtig und der andere jenes. Und aus dieser Zerstörung von Wahrheit folgt die Zerstörung der Ethik, der Moral, dessen, was richtig und was gut ist. Und wenn du das alles nicht mehr weißt, und weißt du, was noch zerstört wird? Es ist nicht nur unklar geworden, was du tun sollst, sondern es ist inzwischen auch für viele unklar, wer du wirklich bist. Meinst du, ob ich nun Männlein bin oder Weiblein oder das einmal im Jahr umschreiben lassen kann? Zerstörung der Identität, selbst das wird den Menschen noch aus der Hand gerissen. Nicht mal seines Geschlechts kann man sich in der Postmoderne am Ende mehr sicher sein. Und weißt du, was daraus folgt? Jetzt steht der Einzelne vor einer unlösbaren Aufgabe. Er muss seinem Leben eine Richtung geben, obwohl ihm alle Orientierungspfeiler weggeschossen worden sind. Er weiß nicht, was richtig ist, er weiß nicht, was gut ist, er weiß nicht mehr, wer er selber ist. Ja, und jetzt gib deinem Leben mal eine Richtung, ne? Und weißt du, was das Einzige, was dir dann noch übrig bleibt, ist? Das sind deine subjektiven Bedürfnisse. Lebenserfüllung als Bedürfnisbefriedigung. So nach dem Motto einer alten Zigarettenwerbung, suchen Sie nicht Sinn, sondern Geschmack. Und jetzt zählt nur noch Folgendes, und das hörst du manchmal bis in Gemeinden hinein. Jetzt zählt noch die Frage, was tut mir gut? Was bringt es mir? Wie fühle ich mich dabei? Was stillt meine Bedürfnisse? Das ist Postmoderne pur. Und eigentlich ist das doch easy. Jetzt könnte man doch drauf losleben, die ganze Welt gewinnen. Was sollte dem Glücksgewinn des Einzelnen jetzt noch entgegenstehen? Er ist ja ein Bund von allen Pflichten, von allen Geboten, von allen Vorgaben. Er wird gelockt und angezogen von einer Fülle von Angeboten. Man nennt das Multi-Optionalität. Es gibt ganz viele Optionen, ganz viele Möglichkeiten. Aber nun passiert Folgendes. Und darauf weisen uns selbst säkulare Soziologen hin. Sie sagen, das macht den Menschen auch nicht glücklich. Warum? Es hat mal, ich musste vor einigen Jahren mal in Göttingen vor Studenten einen Vortrag über die Postmoderne halten. Und die haben diesen Vortrag so angekündigt. 24 Kaffeesorten bei Starbucks, 40 Shampoosorten im Supermarkt, über 300 Ausbildungsberufe, über 18.000 Studienplätze, über 1.500 Filme bei Netflix, unbegrenzte Möglichkeiten und zugleich der massive Druck, nicht zu verpassen, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungszwänge. Und die Botschaft ist dann, wenn du jetzt immer noch nicht glücklich wirst, bei so vielen Möglichkeiten und so vielen Angeboten, dann bist du ein Versager, dann bist du selber schuld. Wenn dich nicht mal das glücklich macht, und das macht den Konsumdruck immer härter, denn du musst ja jetzt irgendwie glücklich werden, du musst ja bei Facebook und in den ganzen Profilen irgendwas bieten, irgendwelche Bilder, irgendwelche glücksstrahlenden Zeugnisse von dir. Und eine slowenische Philosophin, Renata Salec, hat das mal so ausgedrückt. Wenn du jetzt nicht glücklich bist, bist du selber schuld. Die Welt ist voll mit Frauenzeitschriften, die uns vorschreiben, was uns glücklich macht. Voll mit Facebook-Statusmeldungen, die uns zeigen, was viele andere aus ihrem Leben machen. Du musst glücklich sein. Und das verschärft den Konsumdruck. Wir arbeiten mehr, wir konsumieren mehr. Am Ende konsumieren wir uns selbst. Die Folgen sind Burnout, Bulimie und andere Zivilisationskrankheiten. Und Jesus sagt, was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Verstehst du, was die Soziologen ahnen, das hat Jesus hier wie mit dem Skalpell schon aufgedeckt, wo das Problem liegt. Du bist nicht nur als Ego-Bedürfnisbefriediger von Gott geschaffen, sondern Gott hat dich zu einem viel, viel höheren Ziel geschaffen. Viel, viel wichtiger als dieses kurze Leben, sagt Jesus, ist das ewige Ziel, auf das unser Leben zusteuert. In Vers 38 am Ende, ne? Wenn der Menschensohn, also wenn Jesus wiederkommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters, wenn er unser Leben vor sein letztes Urteil stellt oder wenn wir vorher schon sterben und dann vor ihm stehen, werden wir uns, die Bibel das ankündigt. Und Jesus macht deutlich, wir kommen zu einem abschließenden Gericht. Jeder von uns wird da mal antreten müssen. Der Schöpfer wird sein Recht geltend machen. Und dann zählt nur eines, nämlich meine Seele, deine Seele. Und die ist ewig. Vers 36, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Und weißt du, was Seele hier meint? Seele meint deine Persönlichkeit. Du hast Ewigkeitswert. Da ist etwas in dir, was Gott gemacht hat, der ewige Gott, und was auf ewig Bestand haben wird. Aber was wird damit? Und dann fügt Jesus eine spannende Frage hinzu in Vers 37. Er sagt, was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Jesus sagt damit, selbst wenn der Mensch die ganze Welt gewinnen würde, selbst wenn du Millionen scheffeln würdest, wenn du der große, erfolgreiche Geschäftsmann werden würdest, könntest du damit deine Seele nicht retten. Das heißt, du könntest nicht bestehen vor Gott und vor seinem Gericht. Und das entscheidet aber über deine Ewigkeit. Das wird über Himmel und Hölle entscheiden. Und deswegen sagt Jesus in Vers 35, wer sein Leben, und das meint hier dieses vertraute irdische Leben, wer alles da reinpackt, wer davon alles erwartet, der wird am Ende alles verlieren. Und darum sind Menschen, die ihre Lebensrechnung ohne Gott machen, so unrealistisch. Vers 38, Jesus sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, also unter diesen Zeitgenossen, die von Gott nichts wissen wollen, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen. Und diese Leute, weißt du, die sind so unrealistisch. Diesen Leuten ist wichtiger, vor diesem sündigen Geschlecht, also vor ihren Zeitgenossen, vielleicht für ihren Nachbarn, für ihren Schulkollegen, für ihren Mitarbeitern gut dazustehen als vor Gott. Und das ist so kurzsichtig. Denn viel wertvoller, viel wichtiger als meine Stellung hier in dieser Welt, in meiner Schulklasse, in meiner Uni, an meiner Arbeitsstelle, in meinem Seniorenheim, viel wichtiger ist doch die Frage, wie stehe ich vor Gott da und vor seiner Ewigkeit? Und darum ist diese Frage so wichtig, wonach strebe ich, worum kümmere ich mich? Worum bin ich besorgt? Im Hebräerbrief wird uns gesagt, im Neuen Testament, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt Gottes Gericht. Und das heißt, wir haben nur dieses eine kostbare Leben. Bei dem einen sind es 80 Jahre, bei dem anderen vielleicht nur 40. Wir haben nur dieses eine kurze Leben und wenn wir damit sehenden Auges die falschen Entscheidungen treffen, dann werden wir im Gericht Jesu alles verlieren. Dann werden wir, wie Jesus das knallhart gesagt hat, in der Hölle enden. Das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Aber noch können wir was retten. Und das Erste, was sich ändert, und das ist so erstaunlich, wenn du ein Nachfolger Jesu wirst, wenn du zu Jesus kommst, wenn du erkennst, er ist wirklich auferstanden von den Toten, er ist es wirklich, der meine entscheidenden Lebensfragen lösen kann, weil er lebt, weil er stärker ist als all das, was mich bedroht. Wenn du zu Jesus kommst, dann ist das Erste, was sich ändert, wonach du strebst. Und dann wird dir plötzlich wertvoller als dieses Diesseits die Ewigkeit. Und wertvoller als all diese vergänglichen Werte und dein Standing in dieser Welt wird dir dann deine unsterbliche Seele und dein Standing vor Gott. Damit verabschiedest du dich ja hier nicht. Du hörst ja nicht auf, hier zu leben. Aber du merkst plötzlich, es gibt noch so viel, viel mehr, was viel, viel wichtiger ist und was ich auch im Blick haben muss. Und das bewegst du dann, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, die du lieb hast. Was hilft es dem Menschen, könnte man auch sagen, wenn er die letzten 10 Jahre seines irdischen Lebens noch eine dicke Rente genießt und was kommt dann in den Millionenjahren danach? Und deswegen müssen wir uns klar machen, was an dieser Frage alles hängt. Und weißt du, im christlichen Raum würden die meisten Leute sagen, ja, natürlich ist das so. Natürlich ist das so. Wir müssen uns um den Himmel mehr kümmern als um diese Erde. Aber bitte die Frage, wonach treffen wir unsere Entscheidungen in den einzelnen praktischen Fragen? Ist ganz gut, dass wir uns das mal fragen, auch als Christen. Wie weit sind wir möglicherweise postmodern infiziert an manchen Stellen, ohne es zu merken? Der Zeitgeist will uns ja ständig impfen, dass wir auch so nach unseren gefühlten Bedürfnissen gehen. Ja, was erscheint mir jetzt gut? Was sagt mein Bauchgefühl? Wie komme ich damit klar? Neulich sagte mir jemand im christlichen Bereich, aber es muss doch jeder nach dem gehen, was er fühlt, wie es sich für ihn richtig anfühlt. Na bravo. Was ist das für ein Kriterium? Unsere Gefühle können sowas von manipuliert werden. Nein, Jesus gibt uns eine andere Richtung. Und das zeigt sich zunächst mal an dem, wonach ich strebe, aber es zeigt sich zweitens auch daran, woran ich klebe. Das ist das Zweite. Woran, nicht nur nach, wonach strebst du, sondern zweitens, woran klebst du, woran klammerst du dich? Im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang, heißt es, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und da steht wörtlich im Hebräischen, er wird an seiner Frau kleben, er wird mit ihr zusammengeleimt werden. Es ist die festeste Verbindung, die es gibt zwischen zwei Menschen, die Verbindung zwischen Mann und Frau. Woran klebe ich? Und so ist diese Frage gemeint, woran klebe ich? Womit bin ich so fest verbunden, dass ich es nie loslassen würde? Womit bist du so fest verbunden, dass du es nie loslassen würdest? Und wieder stellt Jesus seine Nachfolger und die Nicht-Nachfolger einander gegenüber. Wenn er hier sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Was heißt das? Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der löse sich von der festesten Verbindung, die er bisher kannte. Und woran kleben wir denn alle von Natur aus? Naja, natürlich an unserem Ego. An unserer alten Selbstbehauptung, an unserem natürlichen Stolz, das ist die knallharte Diagnose der Bibel. Und weißt du, selbst wenn jemand unter schwachem Selbstbewusstsein leidet, ist das ja nur die Rückseite derselben Medaille. Das ist ja nur eine gekränkte Selbstbehauptung. Auch jemand, der ständig sich über sein schwaches Selbstbewusstsein beklagt, macht das ja, weil es ihm um sein Ego geht. Das ist also nichts anderes, ob nun jemand überfließt vor Stolz und oder ob jemand ständig darüber klagt, dass er ja ach so, wenig Selbstbewusstsein hätte. Das sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Das ist immer das Ego, an dem wir kleben. Und diese Selbstverhaftung, die prägt sogar noch unsere Haltung Gott gegenüber, sofern wir mit ihm rechnen überhaupt. Luther hat das mal sehr gut gesagt. Er hat gesagt, unser Hauptproblem besteht darin, dass wir nicht Gott Gott sein lassen wollen, sondern dass wir selber Gott sein wollen. Wörtlich hat Luther das so formuliert, er hat gesagt, der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Vielmehr wollte er, er sei Gott und Gott sei nicht Gott. So ist es. Wir kleben an uns selbst. Und damit rennen wir selbstbezogen in unser Unglück. Wir werden uns nicht los und wir ersticken früher oder später in unserem Stolz. Und darum sagt Jesus, wer seine Seele retten will, der hat nur einen einzigen Ausweg offen, der verleugne sich selbst. Das ist ein ganz auffälliges Verb, was hier im Griechischen steht. Das ist ja auf Griechisch ursprünglich aufgeschrieben. Damit meint Jesus, der verneine sich selbst, der sage Nein zu sich selbst, der distanziere sich von sich selbst, eigentümlich. Das heißt, der Stimme Gottes Urteil, worüber zu? Gottes Urteil darüber, dass ich ein verlorener Sünder bin. Dass ich so, wie ich bin, Gott nicht gerecht werden kann. Dass ich das, was er zu Recht erwarten könnte, weil er mir alles geschenkt hat, weil er mir mein Leben geschenkt hat, weil er mir seine Türen öffnet, weil er es so gut mit mir meint, was er dafür zu Recht erwarten könnte, nämlich meine Liebe, meine Dankbarkeit, dass ich ihn ehre und so weiter. Es kommt ja alles nicht. Dass ich so in mich selbst verkrümmt bin und meine eigenen Wege suche und ihn mal bestenfalls so nebenher noch als letzte Absicherung mitnehmen will. Und Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Gib das zu. Sag nein zu diesem störrischen Ego. Und natürlich ist das starker Tobak. Und das lässt manchen Psychologen die Haare zu Berge steigen. Aber woran klebe ich? Weißt du, manchmal zeigen ja die Extreme besonders deutlich, was im Prinzip für die breite Menge gilt. Ich will dir ein Beispiel sagen. Das ist natürlich sehr übertrieben, wirst du sagen, aber das macht eine Richtung deutlich. Vor einiger Zeit wurde aus einer Hamburger Kirche Folgendes berichtet. Eine Mitte 30-Jährige ließ sich in der evangelischen St. Pauli-Kirche in Hamburg, Achtung, alleine trauen. Also nicht wie die beiden jetzt hier, die wollen sich ja miteinander trauen lassen. Nein, die ließ sich alleine trauen. Wenn ihr es euch nicht nur anders überlegt, die ließ sich alleine trauen, wie bei einer Hochzeit, kleiner Scherz, wie bei einer Hochzeit, nur ohne Partner. So, und laut Medienberichten war das die allererste Zeremonie dieser Art in Hamburg. In Amerika gibt es sowas schon länger. Und wisst ihr, wie man das nennt? Man nennt das Sologamie, also Einzelheirat. Ja, also es gibt ja Monogamie, so was ihr so plant, ne? Ein Mann heiratet eine Frau, dann gibt es Polygamie, es gibt Homogamie und jetzt gibt es eben auch Sologamie. Und weißt du, wofür diese Sologamie ein Zeichen ist? Ein Zeichen für das an sich selbst kleben. Jetzt kann man sich sogar schon mit sich selbst verheiraten. Irre. Und Jesus macht deutlich, das ist auch so ein Kriterium, an dem sich der Nachfolger vom Nicht-Nachfolger unterscheidet. Nämlich die Frage, an wem ich klebe. An wem klebst du? An mir selbst? Oder klebe ich an Jesus und an seinem Kreuz? Es gibt nämlich keinen dritten Ort. Es gibt keinen neutralen Ort, an dem ich mich sonst festmachen könnte. Und deswegen, ja, das ist eine liebevolle Einladung. Wenn Jesus sagt, pass auf, verleugne dich selbst, sag Nein zu deinem dicken Ego, dann sagt Jesus das nicht, damit wir dann irgendwie hilflos alleine in der Luft hängen, sondern damit wir Jesus nachfolgen. Das ist die Alternative. Ich verleugne mich selbst und hänge mich dafür an Jesus. Und darum musst du wissen, diese Selbstverleugnung ist ein Befreiungsakt. Und verleugnen heißt sich von jemandem distanzieren, sich von meinem alten Ego distanzieren. Ich erkenne meine Sündhaftigkeit. Ich sehe, dass ich nicht gut genug bin für Gott. Ich distanziere mich von meiner Selbstgerechtigkeit, dass ich sage, oh, Nestvogel ist super, Nestvogel macht immer alles richtig, Nestvogel ist der Tollste. Und ich beuge mich unter meine Besserwisserei und ich verurteile mich selbst. Und wenn du dir dieses Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer mal anguckst in Lukas 18, da hat Jesus das genau beschrieben. Der Zöllner war so einer, der hat sich selbst verleugnet. Der hat gesagt, Gott, ich habe eigentlich vor dir nichts zu bestellen. Ich kann dich nur bitten, erbarme dich über mich und nimm mich an. Und Jesus hat gesagt, der wurde von Gott angenommen. Der hat einfach nur gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig, ich brauche dich. Und der Pharisäer, der war genau das Gegenteil. Der hat gesagt, oh super, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, dass ich so ein toller, frommer Kerl bin. Aber die Bibel sagt, dass Gott denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Psalm 34, Vers 18. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und deswegen bist du klug. Wenn du deine Versuche aufgibst und deinen Anspruch, selbstständig dein Schicksal bewältigen zu können, du kannst es sowieso nicht. Und wenn du bereit bist, deine Abhängigkeit von Jesus zuzugeben. Ich erinnere mich an einen Studienkollegen, der hat das mal erzählt, den traf ich, als ich selbst noch am Anfang meines Theologiestudiums war. Und der erzählte, wie er zum Glauben an Jesus gekommen war. Und er berichtet von einem Erlebnis, das dabei für ihn ganz, ganz wichtig geworden war. Als kleiner Junge war in der Nähe seines Wohnortes so ein Weiher, auf dem man entweder Schlittschuh laufen konnte oder mit dem Schlitten auch rumrutschen konnte. Und eines Tages, da wurde es schon langsam Tauwetter, war er mit seinem Schlitten wieder unterwegs und er wollte rauf auf die Eislecke, aber plötzlich bricht sie und er merkt, der Schlitten geht weg und ich erhält sich mit einer Hand noch an diesen Gräser am Strand und mit der anderen Hand an dem Schlitten fest, weil er den Schlitten unbedingt retten will und rüberziehen will und er merkt, ich packe es nicht. Ich muss den Schlitten loslassen. Ich brauche beide Hände, um mich am Ufer festzuhalten, sonst gehe ich mit drauf. Und dann kam dieser Moment, er sagt, ich musste das loslassen, ich musste den Schlitten loslassen, um mein Leben zu retten. Und das hat er dann später kapiert und gesagt, so ist es mit meinem Leben. Ich muss das, woran ich mich klammere, was ich auf keinen Fall in dieser Welt irgendwie aufgeben will, ich muss bereit sein, das loszulassen und mich mit beiden Händen ganz an Jesus klammern, ganz auf ihn verlassen. Das rettet mein Leben. Und das meint Jesus hier. Und hier siehst du noch was. Hier siehst du, wie dieser postmoderne Zeitgeist das noch verschärft, was wir als Sünder ohnehin schon machen. Ein alter Pfarrer, den ich kannte, der hat das immer genannt, unsere stinkige Selbstverliebtheit. Und die Postmoderne füttert unser Ego, ja? Indem sie sagt, ach, es gibt sowieso keine Wahrheit, es gibt sowieso keinen Gott, es gibt sowieso nicht richtig und falsch. Und das Einzige, worauf sie uns zurückwirft, haben wir schon gesagt, sind wir selbst, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle. Und es gibt ein klassisches Kennzeichen, an dem man das gewissermaßen statistisch ablesen kann. Und das ist die massenhafte Zunahme von Single-Haushalten in unserer Gesellschaft. Ist hochinteressant. Ich habe hier die Zahlen noch von die Statis aus dem Jahr 2023, aber die werden sich nicht großartig verändert haben. Da war die Anzahl der Einpersonenhaushalte betrug schon 41%. Und das war doppelt so hoch wie 1950. Überleg mal, die Anzahl der Ein-Personen-Haushalte 41%. Und noch ein Vergleich, 1950 lebten nur gut 6% der Bundesbürger allein und 2022 waren es bereits gut 20%, die allein lebten. Also es ist hochinteressant. Das hat natürlich viele verschiedene Ursachen, aber man sieht daran auch die Bereitschaft des Menschen, sich festzulegen, sich wirklich in Gemeinschaft zu begeben. Die lässt immer mehr nach. Und dieses Egotum zu verfolgen, das wird immer offensichtlicher. Und je mehr du darauf fixiert bist, umso schwieriger fügen wir uns selbstlos in eine Gemeinschaft ein. Und das merken auch die Gemeinden. Manchen fällt es einfach schwer, sich irgendwo einzufügen und zu sagen, was wird gebraucht an Mithilfe? Was bin ich auch bereit zu opfern, um es für das Ganze einzubringen? Wir sind manchmal mehr von unserem Zeitgeist infiziert, als uns bewusst ist. Und der Einzige, der davon uns frei machen kann, ist Jesus. Und darum ist das die zweite Frage, bevor wir zur letzten kommen. Woran klebst du? Klebst du an deinem Ego oder klebst du an Jesus und an seinem Kreuz? Und dann kommen wir zur letzten Frage. Also die erste war, wonach strebst du? Was ist so dein großes Ziel für die Zukunft, diesseits oder Ewigkeit? Zweitens, woran klebst du? An deinem Ego oder an Jesus? Und das dritte und letzte, was wir noch klären müssen, ist die Frage, wofür lebst du? Wofür lebst du jetzt, hier und heute? Und dann lass uns nochmal auf die Verse 34 und 35 schauen. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, also dieses irdische Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wofür lebst du? Was bedeutet das, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Und Jesus vergleicht wieder, der Nicht-Nachfolger, der will sein eigenes Leben um jeden Preis erhalten und verwirklichen. Und Leben meint hier in Vers 35 mein altes Leben, mein stolzes Leben, mein selbstbestimmtes Leben, mein irdisches Leben, was ich eben hier so habe. Und das ist natürlich die logische Folge, wenn jemand an seinem Ego klebt und sich auf sein Ego verlässt, dann will er auch das ausleben, was in seinem Ego so drin ist. Und dann tut er alles, um seine eigenen Pläne, seine eigenen Träume, seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Modern würde man sagen, er will selbstbestimmt leben. Er lässt sich vielleicht beraten, aber er entscheidet das am Ende ganz allein. Er will selbstbestimmt leben. Und wenn man diesen Menschen fragen würde, du sag mal, wofür lebst du eigentlich? Dann würde er sagen, ist doch klar. Für meine Pläne, für meine Ideen und das ziehe ich durch. Und Jesus hat für diesen Lebensstil eine ganz klare Risikoanalyse. Er sagt hier knallhart, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und damit meint Jesus nicht so den natürlichen Tod, den sterben wir ja alle. Sondern damit meint Jesus mehr. Damit meint Jesus, der wird es auf ewig verlieren. Der wird verloren gehen in der ewigen Gottesferne. Der wird verloren gehen in Gottes Gericht. Und das heißt, wer sein Leben ohne Gott absichern will, für den gilt das, was Jesus im Gleichnis über den reichen Kornbauern sagt. Er sagt, du glaubst, du hast dich gut abgesichert, aber heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und was wird dann aus all dem, was du eingesammelt hast? Und dann beschreibt Jesus das Gegenmodell. Er beschreibt das Leben seiner Leute. Guck, und das steht in Vers 35. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Der wird's erhalten. Das heißt, wer bereit ist, sein eigenwilliges Leben bewusst aufzugeben, es an Jesus zu verlieren, wer bereit ist, Jesus das Steuer seines Lebens bewusst in die Hand zu geben, der wird's gewinnen. Hier steht wörtlich, der wird es retten. Und das heißt, der wird auf ewig in den Himmel kommen. Und das heißt, er wird schon jetzt unter dem Schutz seines Herrn Jesus leben. Der wird schon jetzt die Erfüllung eines Lebens haben, das Jesus denen schenkt, die für ihn leben und nicht für sich. Das ist auch ein Leben, das genug Probleme hat, aber das trotzdem wunderschön ist. Und das ist die Frage, wofür stehst du? Natürlich, auch wenn du mit Jesus lebst, dann hast du ein anderes Risiko, aber das Risiko lohnt sich allemal. Und das Risiko besteht darin, dass du Jesus die Generalvollmacht über dein Leben gibst, dass du Jesus die Oberheit gibst, dass du Jesus das letzte Wort zugestehst. Und das heißt, dass du dein Leben aus deinen eigenen Händen legst und es in die Hände von Jesus legst und sagst, Herr, mache du mit meinem Leben das, was du willst. Und dann ist das eine sehr offene Frage. Wir machen da sicherlich auch noch Fehler. Aber dass du sagst, Jesus, was willst du mit meinem Leben machen? Und weißt du, dann kann Jesus so ein Leben sehr individuell, sehr unterschiedlich führen. Was war bei Paulus? Paulus sollte Apostel werden. Aber dann dieser ehemalige Besessen aus dem einen Dorf, der sich bekehrt hat zu Jesus, den hat Jesus in sein Dorf zurückgeschickt. Und er hat gesagt, geh zurück in dein Dorf und sage dort den Leuten, wer ich bin und dass sie mich brauchen. Oder die Lydia, diese Geschäftsfrau aus Philippi, die sollte von jetzt an ihr Haus zur Verfügung stellen, damit die Gemeinde sich dort sammeln konnte. Und sollte die evangelistischen Botschafter unterstützen. Oder ich habe gehört vor einiger Zeit von einem russischen Gefängnisaufseher, nachdem der sich bekehrt hat, der sollte in seinem Job bleiben und dort im Gefängnis missionieren. Das war sogar möglich. Er hat uns das erzählt, dass er dann in einem russischen Gefängnis unter der Hand Bibeln verteilt hat. Irre. Aber das war sein Weg. Oder der Staatsanwalt in Sachsen, der sich vor einiger Zeit bekehrt hat und der mir das erzählte, der ist Staatsanwalt geblieben und der ist als Jurist ein Zeuge für seinen Herrn in einem ganz komplizierten Umfeld. Oder die Mutter, die sich zu Jesus bekehrt, die bleibt zu Hause und kümmert sich erst recht um ihre Leute und überlegt, wem kann ich noch Gutes tun und wen kann ich besuchen und wen kann ich zu mir nach Hause einladen und wie kann ich Jesus vor meinen Leuten bezeugen. Oder der Mediziner in seiner Praxis, der zum Glauben gekommen ist und sich bekehrt hat, der bleibt in der Regel Mediziner. Ich kenne viele Mediziner, die Christen geworden sind. Aber der führt seine Gespräche mit den Leuten, die zu ihm kommen, ganz anders. Und er sagt ihnen, wo sich eine Tür öffnet, auch, warum Jesus eigentlich der beste Helfer ist. Und das ist die Frage, wenn du Jesus ehrlich fragst, Herr, was willst du aus meinem Leben machen? Was ist dein Plan für mich, dann wird er dir das ehrlich zeigen. Aber uns allen ist gemeinsam, so unterschiedlich auch die Wege sind, die Jesus uns führt, was Jesus in Vers 34 sagt. Und das müssen wir zum Schluss noch klären. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Was ist damit gemeint? Also im Römischen Reich war dieses Bild den Jüngern sehr vertraut. Und mit diesem Kreuz sind nicht gemeint die Widerstände des Lebens. Manchmal sagt man, das soll ja jeder hat eben sein Kreuz zu tragen. Der eine hat mit dem Geld Probleme, der andere hat eine böse Schwiegermutter, der dritte, was weiß ich, kommt mit irgendwelchen anderen Sachen nicht klar. Jeder hat eben sein Kreuz zu tragen. Aber so ist das nicht gemeint, sondern du musst wissen, das Kreuz im ersten Jahrhundert war ein Folterinstrument. Wer ein Kreuz gehängt wurde, der starb. Und wer zum Tode verurteilt wurde, der musste sein Kreuz selbst aktiv auf sich nehmen, auf die Schulter und musste sein Kreuz vom Gefängnis zur Hinrichtungsstätte tragen. Das heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, er musste diesen Querbalken nehmen, an den man ihn dann später selber gehängt hat, und diesen Querbalken tragen zur Kreuzigungsstätte. Das hieß, sein Kreuz auf sich zu nehmen und zur Hinrichtungsstätte zu gehen. Und was heißt das? Wer sein Kreuz trug, der hatte mit dem Leben abgeschlossen. Wer sein Kreuz trug, der ging zum Sterben. Und deswegen heißt mein Kreuz auf mich nehmen nicht, ich füge mich geduldig in mein Schicksal, sondern mein Kreuz auf mich nehmen heißt, ich gebe mein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Das heißt, mein Kreuz auf mich nehmen. Ich gebe mein altes, selbstbestimmtes Leben in den Tod. Ich gebe mein Selbstbestimmungsrecht auf. Ich trete die Verfügungsgewalt über meine Pläne an Jesus ab. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre ihm. Das bedeutet, mein Kreuz auf mich nehmen. Und damit ist die Frage, wofür lebst du, dann eindeutig beantwortet. Für Jesus, für sein Reich, für sein Evangelium, für seine Aufgaben, für seine Pläne. Und es ist großartig, wenn man eine Ehe beginnt und wenn man sich darin einig ist und wenn man sagt, wir wollen, und nur das kann eine christliche Ehe sein, wir wollen unser Leben für Jesus leben. Und ich sage euch, das wird der Weg sein, auf dem das größte Glück auch in eure Ehe einziehen wird und auf dem auch eure gemeinsame Liebe zu einem großen Segen für viele andere werden kann. Und deswegen macht das die Bibel auch deutlich, dass ein Christ nur einen Christen heiraten soll, weil man sich sonst in diesem Ziel nicht einig ist. Und was ist das für ein Geschenk, wenn man sagen kann, wir verstehen unseren gemeinsamen Weg so, dass wir wirklich unser Kreuz auf uns nehmen wollen. Wir wollen nicht sagen, wir haben so bestimmte Pläne, wie wir uns unsere Ehe vorstellen und das ziehen wir jetzt durch. Sondern, dass wir sagen, wir wollen Jesus fragen, was er mit uns vorhat, wie wir ihm gut dienen können. Und deswegen braucht ein christlicher Ehemann eine christliche Ehefrau, die das mitmacht und umgekehrt genauso. Und ich muss immer wieder sagen, ich könnte meinen Dienst nicht so tun und hätte ihn auch die ganzen Jahrzehnte lang bisher nicht so tun können, wenn meine Frau mich da drin nicht so total unterstützt hätte. Und wenn sie das nicht wirklich hundertprozentig mittragen würde. Und wenn ich mal müde werde, dann gibt sie wieder, mir wieder einen Tritt und dann geht's weiter, ja. So unterstützen wir uns, so unterstützen wir natürlich ein liebevoller Tritt. So unterstützen wir uns gegenseitig. Und so helfen wir uns, einander Christus zu dienen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das heißt, Vers 35, wer sein Leben halten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Und damit ist gemeint, wer sein Leben verliert, damit ist gemeint dieses alte Leben, dieses selbstbestimmte Leben, dieses vermeintlich autonome Leben, dass ich das abgebe an Jesus und von ihm ein neues erhalte. Und weißt du, wer so zu Jesus kommt, der merkt dann auch, dass sein Leben vorher gar nicht selbstbestimmt war. Das ist eine große Illusion, ein großer Irrtum der Menschen, dass sie, solange sie nicht zu Jesus kommen, sich einbilden, sie würden ein selbstbestimmtes Leben führen. Aber die Bibel ist da sehr, sehr illusionslos und sehr knallhart. Und sie sagt uns sehr deutlich, wer unser Leben eigentlich bestimmt, wenn es nicht von Jesus bestimmt ist. Paulus hat das zum Beispiel geschrieben im Epheserbrief Kapitel 2. Und dann haben wir es geschafft. Das gucken wir uns noch ganz kurz an. Epheser 2, Vers 2. Da sagt Paulus über die Christen, über ihr altes Leben, bevor sie Christen wurden. Ihr habt früher gelebt in der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und das ist eine verklausulierte Formulierung für den Teufel. Paulus sagt den Christen, hey Leute, ihr habt nicht selbstbestimmt gelebt. Ihr habt unter der Knute des Teufels gelebt, ihr habt es nur nicht gemerkt. Und in Kapitel 5 sagt er dann den Christen nochmal, wo Jesus sie rausgezogen hat. Epheser 5, Vers 8, da sagt er, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr wart früher Finsternis, ihr wart nicht selbstbestimmt. Das habt ihr euch mit eurem Ego eingebildet. Aber ihr wart letztlich unter der Knute des Teufels. Und Martin Luther hat das großartig auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, jeder Mensch ist wie ein Reittier. Und du wirst entweder von Gott geritten oder vom Teufel. Du bildest dir nur ein, dass du irgendwie frei wärst. Bist du nicht im Letzten. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann bist du es nicht. Und wenn du nicht von Jesus geritten bist, dann bist du vom Teufel geritten. Aber wenn du von Jesus geritten bist, dann hat der Teufel keine Chance mehr. Denn in dem Moment, wo wir zu Jesus flüchten, da übernimmt er das Zepter in unserem Leben. Und weißt du, es gibt ein beliebtes Bild dafür, was es heißt, sich zu bekehren, was es heißt, Christ zu werden. Das bedeutet, hat mal einer gesagt, Jesus in mein Lebenshaus aufnehmen. Das ist ein gutes Bild. Wenn ich Christ werde, sage ich, Jesus, komm herein. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. So, aber weißt du, Jesus kommt zu mir nur, wenn ich ihn einlasse als der, der er ist. Und wer ist Jesus? Jesus ist der Retter, der am Kreuz für uns gestorben ist, um die Strafe zu bezahlen, die uns verdammt hätte. Er hat meine Strafe übernommen. Darum kann Gott mich jetzt annehmen als sein Kind. Darum kann Gott mich freisprechen, weil Jesus meine Rechnung übernommen hat. Er ist als mein Retter gekommen. Aber er ist immer zugleich auch der Herr, wenn er kommt. Und mehr als 700 Mal wird Jesus im Neuen Testament Kyrios genannt. Das heißt Herr. Letztlich Herrscher. So. Und wenn wir Jesus in unser Lebenshaus reinlassen, dann ist er da. Und wenn Jesus da ist, dann fängt er an aufzuräumen, ist doch klar. Dann fängt er an, unsere Räume neu zu gestalten, weil er da ist, weil wir bekehrt worden sind, weil unser Leben jetzt ihm gehört. Und dann ist es eine ganz normale, unvermeidbare Auswirkung, dass er in unserem Leben nun auch aufräumt, dass er es auf Hochglanz bringt, dass er unsere Ziele immer stärker prägt und unseren ganzen Zugang und unseren ganzen Lebensstil. Und deshalb richtet sich diese Aufforderung nicht nur an den internen Jüngerkreis, sondern sie richtet sich an alle, die Jesus zum lebendigen Glauben ruft, dass er sagt, wer zu mir kommt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf mich, auf sich und folge mir nach. Das heißt, wenn Jesus dich ruft, dann ruft er dich mit dieser Voraussetzung ganz oder gar nicht. Entweder du nimmst Jesus auf, dann kommt er als dein Retter und er kommt als dein Herr. Und wenn du sagst, Jesus, ich will dich nicht als meinen Herrn, ich will zwar, dass du mir meine Sünde vergibst, aber ansonsten lass mich in Ruhe weiterleben, dann glaub nicht, dass er kommt. Dann wird er nicht kommen, weil er nur als der kommt, der er wirklich ist. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dir Mut machen, diese Verse in den nächsten Tagen immer wieder nochmal zu lesen. Denn hier zeigt Jesus uns, wie einschneidend das ist, wenn ein normaler Sünder, wie wir es alle waren, wenn ein normaler Mensch Christ wird, wenn ein Mensch Jünger des Herrn Jesus Christus wird. Und die Folge davon ist, dass sich jetzt unser Leben um ihn dreht. Wonach wir streben, entscheidet Jesus. Woran wir kleben, ist Jesus. Wofür wir leben, entscheidet Jesus. Wir machen noch Fehler, wir verheddern uns manchmal noch in unsere alten Muster und so weiter. Ist alles klar, aber er holt uns da auch immer wieder raus. Und so hebelt Jesus im Grunde genommen auch die Macht des Zeitgeistes aus und befreit uns aus dieser Ego-Schiene und befreit uns aus dieser Fixierung auf unsere Bedürfnisse. Und er schickt uns jetzt los. Er schickt uns los mit dieser Aufgabe, ihm zu dienen in unserer Welt. Und von daher, wenn du fragst, gibt es einen christlichen Lebensstil? Ja, es gibt ihn. Der christliche Lebensstil entscheidet sich daran, ich sag's nochmal, wonach du strebst, woran du klebst und wofür du lebst. Aber du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben vor einem Kraftakt, an dem du dich verheben würdest. Nach dem Motto, so ein Leben, das schaffe ich nie. Nein, du schaffst es nicht, ich schaffe es auch nicht. Aber wenn du mit Jesus gehst, dann ist er die Quelle, aus der du lebst. Dann gibt er dir dieses neue Leben. Dann hat er auch Geduld mit dir, wie er mit mir Geduld hat. Und er zieht uns da durch. Er übernimmt die Regie in unserem Leben. Er ist treu und er sorgt dafür, dass es gut wird und dass wir ihm dienen. Und vor allem, er garantiert dafür, dass unser Leben sicher am Ziel ankommt. Wofür willst du leben? Woran willst du kleben? Was wird dein Weg sein? Ich schließe mit dem Schicksal zweier älterer Damen, von denen ein Pastor erzählte. Sie gehörten zu seiner Gemeinde, das war in Amerika. Und dann sind sie nach Kamerun gegangen. Zwei ehrenwerte ältere Ladies. Und eines Sonntags sind sie tödlich verunglückt. Sie sind dort in Kamerun ja als Missionarin noch mal tätig gewesen. Die eine hieß Ruby Ellison, die war über 80 und sie ist, als andere locker in Rente gegangen sind, ist sie nach Kamerun gegangen, noch mal für 20 Jahre, um Menschen, die krank sind und arm sind, nahe zu sein und um ihnen das Evangelium von Jesus zu bringen. Und diese Ruby Ellison wurde begleitet von der Laura Edwards. Das war eine Witwe. Die war auch von Haus aus Ärztin gewesen. Sie war inzwischen dynamische 80 Jahre alt geworden. Und sie hat an der Seite von dieser Ruby mitgedient, dort in Kamerun. Und jetzt hatten die Bremsen versagt und ihr Auto war über die Klippe gestürzt. Und als ihr Pastor das seiner Gemeinde erzählte, mit Tränen in den Augen, diese beiden Ladies so plötzlich verunglückt, da fragte er seine Gemeinde, war das eine Tragödie? Zwei Leben aufgebraucht im Einsatz für Jesus. Zwei harte Jahrzehnte über das Alter hinaus, in dem die meisten sich längst in ihr bequemes Leben nach Florida und New Mexico zurückgezogen haben, um es mit Lappalien zu vertändeln. War das eine Tragödie? Fragte der Pastor und dann gab er selber die Antwort, nein, das ist Herrlichkeit bei Gott. Und dann sagte er, ich will euch jetzt aber sagen, was eine Tragödie ist. Und dann zitierte er einen Bericht aus Reader's Digest, das ist so ein Magazin mit allen möglichen Alltagsgeschichten. Und in diesem Reader's Digest Magazin gab es einen Bericht über Bob und Penny, die hatten sich frühzeitig pensionieren lassen, vor 5 Jahren, er mit 59, sie mit 51. Und jetzt lebten sie dort in Punta Gorda in Florida, wo sie auf einem 9 Kilometer langen Privatboot herumschippern, Softball spielen und Muscheln sammeln. Und der Pastor sagte, wisst ihr, das ist eine Tragödie. Die letzte Strecke des Lebens, Softball zu spielen und Muscheln zu sammeln und so vor deinen Schöpfer zu treten und zu sagen, ich habe die letzten Jahre meines Lebens verbracht, hier sieh meine Muscheln. Das ist eine Tragödie, sagte der Pastor. Aber es ist nicht eine Tragödie, dich die letzten 20 Jahre im Dienst deines Herrn zu verzehren und dann von einer Klippe zu stürzen und bei ihm zu sein. Wie sieht dein Leben aus? Was strebst du an? Es muss nicht Florida sein, wo du dein Leben vertändelst. Es kann auch ein Schrebergarten sein oder eine Werkstatt im Keller, in die ich meine ganze Leidenschaft oder eine Briefmarkensammlung oder was auch immer. Wie willst du dein Leben leben? Wem willst du dienen? Der Herr wird das letzte Wort darüber sprechen. Lass mich noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du wirklich lebst und dass ein Leben, das zu dir kommt, dass du uns dann auch wirklich unter deine Fittiche nimmst, dass du uns führst, dass du uns unsere Sünde vergibst, aber dass du auch unser Alltagsleben kennst, dass du weißt, mit welchen Hindernissen, mit welchen Herausforderungen wir fertig werden müssen. Ach, aber danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du versprochen hast, wer bereit ist, sein Leben um deinetwillen zu verlieren, dass du dem alles schenken wirst. Und ich bitte dich jetzt für diese lieben Menschen hier, mit denen wir jetzt dieses Wort studiert haben von dir. Du weißt, vor welchen Lebensentscheidungen die Einzelnen vielleicht stehen. Und ich bitte dich, gib ihnen den Mut, alles auf deine Karte zu setzen. Gib ihnen den Mut, dir ihr ganzes Leben anzuvertrauen. Und hab Dank, dass niemand, der das tat, es jemals bereut hat. Danke, dass du deine Leute sicher ans Ziel bringst. Dass du uns sehr, sehr gut kennst. Und dass wir uns ganz auf dich verlassen dürfen. Und lass das auch diese Geschwister hier erfahren. Wir befehlen uns dir an und wir loben deinen heiligen Namen. Du lieber, guter Herr. Amen.